Amnesty Talks, der Menschenrechtspodcast von Amnesty International Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amnesty Talks. Am Tag der Publikation dieses Podcasts, dem 12. November 2020, war ursprünglich der Zukunftstag geplant. Dies ist ein Tag, an dem Kinder verschiedenste Arbeitsplätze besuchen dürfen. Bei Amnesty musste dieser Tag leider aufgrund des Coronavirus abgesagt werden, weshalb wir uns entschieden haben, den Zukunftstag immerhin mit einer Podcast-Episode zu würdigen. Ich bin Sina Rizzaporta und heute spreche ich mit Helena Trachsel von der Fachstelle für Gleichstellung in Zürich. Herzlich willkommen, Helena, und vielen Dank, dass du dir heute für mich Zeit nimmst.
Ich danke dir, liebe Sina, für diese wunderbare Einladung und die Gelegenheit, diesen wichtigen Tag zu würdigen.
Ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Tag. Und für die, die es nicht wissen, was ist denn dieser Zukunftstag und warum wurde er ins Leben gerufen?
Der Zukunftstag hieß ja früher der Väter-Töchter-Tag ganz ursprünglich. Und die Absicht dahinter war, vor allem Mädchen im Alter von 10 an die Berufsfindung und die Berufswelt der Väter heranzuführen. Aus Studien und Dissertationen wissen wir, dass Mädchen sehr viel früher, schon ab Alter 8, sich in der Berufswahl gewisse Gedanken machen und die verfestigen. Und die sind meistens typische Frauenberufe. Und Buben, sie sich länger Zeit lassen für die Berufswahl und von daher offener wählen als Mädchen. Und als vor 14 Jahren mit den Zukunftstagen, also diesem Väter-Töchter-Tag, begonnen wurde, war es wirklich die Absicht, den Mädchen die Berufswelt der Väter, die typisch männlichen Berufe, zu erschließen, als attraktiv zu zeigen und sie zu ermuntern, auch diese Berufe zu wählen. Damals arbeitete ich noch in der Privatwirtschaft und ich habe aber von Beginn weg einen Tag gemacht für die Söhne und die Töchter, weil ich überzeugt war, dass wenn auch Söhne tolle Frauen sehen im Berufsleben oder Frauen in Führungspositionen im Berufsleben, dass das schneller zum Ziel führt, eben so innere Bilder, Mädchen wählen dies und Buben wählen das, zu überwinden.
Okay, also du sagst, das Ziel im Sinne von Geschlechterstereotype im Arbeitsbereich zu bekämpfen. Also die Verbindung ist hier zur Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt.
Ganz genau. Also es ist ja so, die männlichen Berufe sind besser bezahlt, Handwerksberufe sind besser bezahlt als Pflege oder Coiffeuse oder verschiedene Frauenberufe. Und den Frauen auch zu zeigen, hey, ihr könnt auch in einem Handwerk erfolgreich sein. Und es macht ja die Produkte besser, wenn wir vielfältig mitstudieren, mit verschiedenen Hintergründen Produkte entwickeln, Häuser bauen, Mauern hochziehen, in der Mechanik gewisse Produkte entwickeln. Und umgekehrt profitieren klassische Frauenberufe, wenn auch da die Vielfalt herrscht und mehrere Meinungen und Bilder und Blicke hineinkommen, die machen die Arbeit sehr viel spannender und für alle auch dann wieder geschieht mehr Wert dadurch. Wir erhalten etwas Besseres.
Amnesty als Menschenrechtsorganisation ist es natürlich auch ein sehr großes Interesse, die Geschlechtergleichheit voranzutreiben. Und Amnesty engagiert sich auch sehr für die Gleichstellung am Arbeitsplatz. Was würdest du denn sagen, dass die Verbindung ist zwischen den Menschenrechten und der Gleichstellung im Arbeitsbereich?
Ein zentrales Thema. Menschenrechte, wir sahen es jetzt in den Wahlen in den USA, sind ein wichtiges Thema und dass Berufsbildungen und Studien allen zur Verfügung stehen, dass die in der Chancengleichheit eine ganz zentrale Rolle spielen, ist für Amnesty International genauso wichtig wie für uns von der Fachstelle Gleichstellung. Menschen, die in einem Land leben, teilhaben können und wir wissen, dass etwas können, eine berufliche Ausbildung haben, der Schlüssel ist, aus Armut und Ungleichstellung sich befreien zu können. Also da verfolgen wir dieselben Ziele.
Also gewisse Leute würden ja sagen, in der Schweiz, das braucht es doch gar nicht, wir sind schon sehr weit, also hier gibt es gar keine Diskriminierung. Was würdest du zu solchen Argumenten sagen? Warum ist das in der Schweiz wichtig und wie ist denn bei uns der Status im Thema der Gleichstellung im Arbeitsbereich?
Ob es diskriminativ ist oder nicht, es gibt die Ungleichbehandlung und die Ungleichstellung, das sehen wir. Es gab, vor kurzem wurde die Studie veröffentlicht, wie wichtig Bildungszugänge sind, also gute Berufe ausüben zu können, wie wichtig sie sind, um eben, auch wenn wir hier einwandern oder zugewandert sind, unten beginnen müssen, so klassisch, und den Zugang nicht sofort haben zu unserer Gesellschaft. Über Berufsbildung wird den Zugang erhalten. Und dies muss für Männer und Frauen gleichberechtigt sein. Und auch hier sehen wir, dass es nicht gleichberechtigt ist, dass die Jungs doch sehr viel häufiger eine gute Lehre machen können, den Mädchen, das immer wieder verweigert wird, je nach Kulturkreis, oder dann die Mädchen, die die Chance haben, auch trotzdem klassisch wählen und dann nicht dieselben Aufstiegsmöglichkeiten haben wie ihre Brüder. Und das finde ich, diese Beratungen führen wir auch immer wieder auf der Fachstelle. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, allen, die in diesem Land sind, die gleichen Chancen zu geben. Diese Studie besagt eben, dass nur ein Drittel der bildungsfernen Kinder über Wissen jetzt aktuell den Aufstieg schaffen, aber zwei Drittel der bildungsnahen Familien ihren Aufstieg schaffen. Und das zeigt die Ungleichstellung. Und wie wir das wieder sehen an Kamala Harris, der neuen Vizepräsidentin, oder der eben verstorbenen Bundesrichterin des obersten Gerichtshofes in den USA, Ruth Bader Ginsburg, sind beide Frauen, die über Wissen, über gute Ausbildungen sich eine enorme Kompetenz erarbeiten konnten. Und dies ist für die Mädchen nach wie vor wichtig. Es passiert nicht einfach so.
Würdest du denn sagen, die Schweiz steht hier im internationalen Vergleich eher gut da? Oder wie vergleichen wir denn im Thema der Gleichstellung im Arbeitsbereich mit anderen Ländern?
Da gibt es sehr viele Vergleiche. Es gibt vom WEF, vom World Economic Forum gibt es Vergleiche, es gibt OECD-Berichte. Wir stehen über die Berufslehren und unseren sehr durchlässigen Bildungsweg mit der Berufsmatur und den Fachhochschulen sehr gut da. Aber nochmals in der Betonung, auch hier, die Mädchen wählen klassische Frauenberufe, um eben nachher Teilzeit erwerbstätig sein zu können für die Familien, und das sind nicht die gut bezahlten Berufe. Und diesen Mädchen droht später viel stärker eine Altersarmut, weil sie ihr Pensionskassenvermögen nicht öffnen können mit Teilzeitarbeit unter 50% und auch sonst sozialversichert schlechter dastehen als die Jungs und dann später die Männer, weil wir immer noch am Ernährermodell festhalten in unserem Land. Es bröckelt, wir machen Fortschritte, aber es ist noch immer Vollzeit gehört dem Mann, Teilzeit der Frau. Und dann eine Frau in einem klassisch schlecht bezahlten Frauenberuf ohne große Aufstiegsmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten droht die Altersarmut. Das wissen wir, das ist der eine Teil, den gilt es dank dem Zukunftstag eben, das gilt es zu eliminieren, und der Zukunftstag, wie auch jetzt dieses Interview mit dir, Sina, sind ganz wichtige Signale, den Mädchen zu sagen, Mädchen, euch steht alles offen, jeder Beruf, auch jedes Studium, studiert nicht Geisteswissenschaften, da gibt es genügend im Markt, schaut euch, wenn ihr Freude an Mathematik habt, an Technik, schaut euch diese Berufe an, da wird gesucht, das sind die Berufe der Zukunft. Das zeigt eigentlich der Zukunftstag. Und das andere Thema, das ganz wichtig ist, noch immer lastet sehr viel unbezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit im privaten Bereich auf den Frauen. Dafür werden sie nicht bezahlt und auch nicht sozialversichert. Auch dass sie dann sehr viel Arbeit leisten, einfach unbezahlte, die Männer so nicht leisten. Die machen das vielleicht in der Vereinsarbeit, in ihren Clubs als Trainer. Das ist wunderbar, das ist ein wichtiges Engagement, es nicht zu schmälern, aber es ist nicht vergleichbar mit der Pflegearbeit, die die Frauen leisten. und nicht bezahlt werden und da auf ihr Einkommen verzichten, das sie vielleicht im Alter nach einer Scheidung oder wenn sie bewusst alleine durchs Leben gehen wollen, vermissen.
Ja, du hast jetzt sehr viel auch über Arbeitsteilung gesprochen, sowohl im privaten als auch gegenüber eben dem beruflichen Bereich. Um vielleicht auch noch etwas über natürlich sehr aktuelle Dinge zu sprechen. Wie würdest du denn sagen, dass Covid-19 und die Pandemie-Maßnahmen in der Schweiz einen Einfluss genommen haben auf die Situation in diesen Bereichen?
Ja, also ich denke, dass die Pandemie und der Lockdown hat uns alle sehr aufgeschreckt und aufgewühlt. Großeltern, die auch so selbstverständlich Gratisarbeit leisten und die Großkinder hüten, fallen weg, fielen weg. Die Nachbarschaftshilfe fiel weg. Die Kinder konnten nicht automatisch zueinander. Homeschooling als neue Aufgabe kam dazu. Und die Erwartung an die Mitarbeitenden war ja, zu Hause leisten sie gleich viel im Homeoffice, wie sie am Arbeitsplatz leisten. Und all das, eben die Kinder 24 Stunden zu Hause zu haben, nicht rausgehen zu dürfen, keine externe Betreuungsunterstützung zu erhalten, kam dazu. Das hat doch auch, wir hatten überdurchschnittlich viele Männer in der Beratung, die wirklich anriefen, vielleicht auch, weil ihre Partnerinnen oder Partner sie dazu ermutigt haben, die wirklich nicht klar kamen, wenn auch die Frau eine hohe Stellenprozentzahl belegt, also 70-80% arbeitet und der Partner vielleicht 100. Und da plötzlich die Kinder voll zu Hause, von morgens um 6 bis abends um 10 Betrieb oder um 8 und dann noch die volle Leistung bringen für die Arbeitgeberseite. Das hat die Männer sehr in Bedrängnis gebracht. Wie bin ich zu Hause ein guter Vater? Wie mache ich den Haushalt? Wann kaufe ich ein? Wie sage ich es meinem Chef? Und immer wieder die Frage, die ich zurückgestellt habe, die ich Frauen nie stellen muss, aber die ich den Männern immer wieder stellen muss. Wie kommt es, dass Sie dem Vorgesetzten so selten Nein sagen? Ich kann das im Moment nicht liefern. Können wir darüber diskutieren, über die Priorisierung meiner Projekte? Was kann ich abgeben? Weil ich habe jetzt diese Betreuungs- und Haushaltspflichten zu Hause. Also was Frauen stereotyp von klein auf vorgelebt bekommen, dass ihre Mutter immer beides vereinbaren muss, wenn sie berufstätig bleibt und der Papa nicht oder nur zu einem geringen Pensum mit einem Papatag. Das hat schon zu Diskussionen geführt in den Paaren, also von denen ich persönlich weiß, auch aus der Beratung oder auch privat. Und das fällt uns noch nicht leicht. Und ich habe keine Zahlen dazu oder keine Erfahrungen, wie das weiterging, als es jetzt wieder gelockert wurde, das Homeoffice. Aber wir werden eine Studie dazu in Auftrag geben. Da bin ich dran. Das möchte ich gerne wissen. Also zum auf deine Frage zurückkommen, Sina, hat sich was nachhaltig verändert? Das kann ich noch nicht sagen.
Was wäre denn deine Einschätzung? Also was erwartest du von so einer Studie?
Fakten. Wenn sich nichts, also zwei, drei Sachen dazu. Es gab Beratungen, wo die Frau zum Beispiel in einem Spital, die Partnerin, ich hatte fünfmal diesen Fall, in verschiedenen Funktionen, ob als Ärztin, ob in der Intensivpflege, ob in der Koordination der Ressourcen, also sprich der Krankenbetten, der Masken, alles, was wir damals ja neu aufbauen mussten. Diese Frauen waren also in verschiedenen Funktionen in der Corona-Pandemie an der Front im Einsatz. Das hat mindestens 12 bis 14 Stunden Tage gebraucht von diesen Frauen. Diese Männer waren dann zum Teil auch in Gemeinden, wo es keine Kinderbetreuung gab, wo die Großeltern viel übernommen hatten, alleine für die Betreuung verantwortlich. Und hatten aber ihr volles Arbeitspensum zu Hause im Office weiterführen wollen. Und haben dann mit ihren Vorgesetzten gesprochen. Und da war die Reaktion der Vorgesetzten, ja, aber sie haben ja eine Frau, die kommt doch irgendwann nach Hause. Also wegen diesem einen oder zwei Tagen, an denen ihre Frau arbeitet, ja nun, dann arbeiten sie dann halt nicht, aber diesen Tag, der ihnen da fehlt, können sie ja nachholen. Und dann haben diese Mitarbeitenden nicht dem Chef gesagt, ja, aber meine Frau ist sehr gefordert jetzt in ihrem Job. Ich kann gar nicht arbeiten, weil sie ist voll weg. Sie geht am Morgen, sieht das Kind nicht, kommt am Abend spät heim, sieht das Kind auch nicht mehr, fällt müde ins Bett. Ich mache wirklich alles. Und dann habe ich Lösungen entwickelt. Und von daher weiß ich nicht, ob das dann sehr schnell wieder in die traditionell gewählten Rollen das zurückfällt. Also Krise vorbei, Frau wieder normal zu Hause, Partnerin oder kann auch ein Partner sein. Und der andere Partner wieder wie gehabt draußen am Arbeiten seine gewohnten 80-100%. Und das bringt keine Nachhaltigkeit. Also diese Paare, also meine, nicht meine Hoffnung und auch nicht mein Wunsch, es ist nicht mein Wunsch, aber wichtig für diese Paare wäre zu wissen oder zu diskutieren, wie machen wir es in Zukunft? Wollen wir, wenn dieses unser Modell beibehalten oder können wir miteinander schauen, können wir 70-70? Das wäre sozialversicherungsrechtlich die beste Variante. Ich habe jetzt große Freude entwickelt an der Hausarbeit mit den Kindern. Könnte ich zurückstufen in meiner Anstellung und du aufbauen? Ginge das? Wollen wir mit den Vorgesetzten besprechen? Darüber, ob das geschieht, kann ich noch keine Auskunft geben. Und das würde mich interessieren. Also nicht mich, sondern ich denke, das würde die Gesellschaft interessieren und die Arbeitgeberseite.
Also es kann sowohl sein, dass man sofort wieder zurückfällt in die alten Muster, als auch, dass die Pandemie sozusagen auch eine Chance darstellen könnte für eine Auflockerung dieser Stereotypenmuster.
Ja, das könnte durchaus sein, ja.
Dann wird es uns interessieren, wie es ausfällt.
Ja,
du hast jetzt vorhin noch erwähnt, dass auch junge Frauen oft, die Wahl haben, sozusagen freiwillig dann klassische Frauenberufe wählen, auch wenn sie die Möglichkeit hätten, sich anders zu entscheiden. Warum denkst du, ist das und mit welchen Vorurteilen haben solche Personen vielleicht auch zu kämpfen bei der Berufswahl?
Also es gibt eine wunderbare Studie im Nationalfondsprojekt 60 und die haben 6.000 Jugendliche befragt, genau zu dieser Frage, die du mir stellst. Wie kommt es, dass Mädchen und Jungs so stereotyp entscheiden? Und die Mädchen, und daraus auch meine Aussage aus dieser Studie, kommt auch die Erkenntnis, dass Mädchen schon mit 8 Jahren natürlich sehr nachahmen, was sie in ihrem Umfeld erleben. Die Mutter kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Nebenbei arbeitet sie vielleicht noch Teilzeit. Aber die Hauptlast des Haushaltes liegt bei ihr. Sie kommt vielleicht aus einem, sie arbeitet in einem klassischen Frauenberuf. Oder das Umfeld arbeitet in diesen Berufen. Also die Vorbildfunktion der Frauen oder auch der Männer für die Buben, die junge Menschen kennen, das wirkt sehr stark. Auch die Gespräche. Ja, schau mal, es hat mir so viel gebracht, Lehrerin zu sein. Ich konnte mit 20% dann nach deiner Geburt wieder einsteigen. Das war toll. Und das ist toll, das ist genial. Aber das wirkt auch noch auf die nachfolgende Generation. Und dann mutig auszusteigen und zu sagen, oh, ich möchte Mechanikerin werden oder ich möchte Försterin werden oder Pilotin. Das braucht ein starkes Selbstbewusstsein. Und diese Mädchen haben nicht die Erfahrung, dass das eben geht, Kinder und so ein Beruf. Und die zweifeln schon ganz jung daran, dass das geht. Und die bereiten sich jung darauf vor, dass sie mal beide Rollen sehr verantwortungsbewusst ausüben möchten. Die beitragen zum Erwerb, wie auch natürlich die Kinderbetreuung und die ganze Haushaltsführung. Und die Jungs erleben das Gegenteil. Die erleben, ah ja, der Vater ist natürlich mehrheitlich draußen, der ist voll vernetzt. Je nachdem, vielleicht werden sie, das sagen sie auch, bewerten sie das auch noch cool, der kommt nach Hause, der macht dann zuerst mal sein Hobby, jetzt muss ich noch schnell joggen oder ich gehe noch in meinen Verein. Und dann kommt er nach Hause und das Nachtessen ist gemacht. Das ist natürlich eine komfortable Situation. Da stellt er sich vielleicht anders vor. Und dann im Verlauf der Zeit, und ganz viele junge Männer sind heute so unterwegs, dass sie natürlich klar sagen, nein, wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner und wir möchten gerne ein Kind, dann will ich an diesem Kind, an der Entwicklung und der Erziehung und dem Leben des Kindes häufig, also wirklich intensiv teilnehmen. Das bedeutet, dass wenn er für seine Arbeit ja mehr verdient als die Frau, müsste die Frau seine Einkommenseinbuße wettmachen in ihrem Job, wenn sie gleich viel verdienen möchte. Wenn das nun aber, ohne Stereotyp zu sein, das kommt häufig vor, Coiffeuse oder Kosmetikerin ist und vielleicht auf einer Bank arbeitet oder auch in einem guten handwerklichen Beruf, verdient sie nie so viel wie er in denselben Stellenprozenten. Das würde heißen, sie müsste viel mehr arbeiten, um das Einkommensverlust, den er natürlich dann haben wird, wenn er reduziert, um den wettmachen zu können. Also überlegt sich das Paar das ökonomisch und sagt, oh, du verdienst viel mehr, also mach du das weiterhin und ich bleibe lieber zu Hause. Also wenn ich mehr arbeite und unter dem Strich verdienen wir dann weniger. Drum auch die Wichtigkeit zu wissen, diese Berufe, die gesucht sind, die bezahlen auch mehr.
Mhm. Du hast jetzt auch erwähnt, die Nachahmung, die eben schon früh beginnt und die auch sehr dazu beiträgt, dass diese Muster immer weiter wiederholt werden. Was würdest du denn sagen, was ist denn die Relevanz oder die Möglichkeit, einen Einfluss zu haben von gegenteiligen Vorbildern, wie eben zum Beispiel eine Kamala Harris oder Ruth Bader Ginsburg oder eben wie grundsätzlich im Modell vom Zukunftstag?
Ganz, ganz wichtig. Sendungen wie diese, ganz, ganz wichtig, mit Personen zu sprechen, die Kinder, Haushalt, Karriere oder wie jetzt Kamala Harris oder auch Ruth Bader Ginsburg als jüdische Einwanderin damals oder wir in der Schweiz mit so viel talentierten Menschen, die zu uns kommen, die sich einfach keine Zukunft vorstellen können, weil sie es noch nicht sehen, dass das jemand schon geschafft hat. Also denkt man, oh, das schaffen wir gar nicht. Diese Gesellschaft lässt das gar nicht zu, dass ich als senegalesische Frau blitzgescheit, ganz klug, dort studiert, hier nicht mal eine Anerkennung bekomme für mein Diplom, die nächste Nationalratspräsidentin werden könnte. Weil es kein Vorbild gibt. Vorbilder öffnen. Gestern hatte ich die Tränen in den Augen, als ich die Kamala Harris in ihrer Ansprache erlebt habe und habe gedacht, das ist genial, die erste Frau, sie ist jamaikanisch, indisch und die schafft das. Das ist ein Vorbild, man hat Zutrauen, Glauben, das hat große Wirkung. Ich weiß noch, als das Frauenstimmrecht eingeführt wurde in der Schweiz, ich war noch ein Mädchen in der Primarschule, und aus dem Kanton Schwyz kam die Josi Meier, eine Nationalrätin, und aus dem Kanton Zürich die Linia Nuchtenhagen und die wunderbare Blanchen aus dem Wallis. Und ich habe mit meiner Mutter, meinem Vater, der sehr für das Frauenstimmrecht war, das geschaut. Und meine Mutter hat geweint und hat gesagt, hätte ich einmal als Mädchen so ein Vorbild gehabt. Aber es gab nichts als Lehrerinnen, Nonnen und Pflege. Kein Vorbild sonst. Und Hausfrau. Und das hat mich immer wieder berührt und ich weiß, wie Vorbilder wirken. Wir wissen das über die Social Media, über die Influencerinnen. Wir schneiden uns unsere Körper zurecht. Wir wollen aussehen wie irgendjemanden, der unser Idol ist. Ja, das wirkt im Negativen, weil wir dann mit uns nicht mehr zufrieden sind. Aber das wirkt auch im Positiven, weil wir uns dann etwas zutrauen und sehen, das kann diese Person. Wieso kann ich das nicht? Ich muss ja jetzt nicht gerade Vizepräsidentin werden, aber ich kann doch das und das studieren, ich kann diesen Beruf ausüben, ich arbeite so gern in einer Werkstatt, also mache ich doch diesen mechanischen Beruf. Diese Vorbilder, die wirken.
Mhm. Ja, und vielleicht als Abschluss, was denkst du, was denn Unternehmen oder auch Eltern und Schulen oder eben Organisationen wie Amnesty jetzt machen können und welche Rollen sie einnehmen können, um auch dazu beizutragen, dass solche Muster eben aufgelockert werden und eine höhere Gleichstellung im Arbeitsbereich erreicht werden kann?
es beginnt wirklich da, wo wir unsere Vorurteile haben, unsere Inner, das zu erkennen, was uns hindert, wo ich reinfalle, wo ich keinen Zugang habe. Also die ganze Non-Binarität, die ganze Transgender-Thematik, auch gewisse Glaubensrichtungen, die mir schwerer fallen zu akzeptieren, da ein unangenehmes Gefühl loszulassen und zu sagen, nein, und das will ich kennen, ich will mit dieser Person aus dieser Glaubensrichtung die Gespräche führen. Also da nicht verurteilen, sondern genau hinhören und die Menschen kennenlernen, die das leben. Und wir alle, ich auch, obwohl ich in diesem Beruf schon so lange arbeite, habe immer wieder dieses Gefühl von, wow, das kenne ich nicht. Es ist mir fremd, wie die entscheiden und wie die leben. Und dann mich selbst zu ermächtigen und zu sagen, ja, dann lerne ich es eben kennen. Und dann lernen wir ja Menschen kennen, die sind alle so wie wir. Und das ist das Wichtige, also die internen Stereotypen bei uns erkennen, die Reflexe. Hey, als Mädchen tust du das nicht. Hey, als Junge mach das ja nie. Dass wir das sofort unterbinden, wenn wir es bei anderen erkennen, einfach die ganz blöden, üblen Scherze immer wieder. Also der erste Schritt ist bei sich immer die Stereotype erkennen zu lernen. Wieso verurteile ich diese Person? Aus welchem Grund finde ich, ich werde auch immer wieder verurteilt, weil ich für Gleichstellung bin, das braucht es doch nicht mehr, geht's noch, all die Fragen. Und dann mich immer wieder ernsthaft bemühe, gut zu antworten, weil es immer noch braucht. Nicht in einen Reflex, ach Gott, der hat es ja wieder nicht kapiert, geht's dem noch, sondern ganz ehrlich zu sagen, ja stimmt, das ist manchmal schwierig zu verstehen, lassen Sie uns in ein Gespräch kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, immer respektvoll zu sein. Immer, immer, immer. Oberstes Credo ist, egal wem ich begegne, ich bin respektvoll. Ich bin nicht ablehnend, nur weil ich etwas sehe, was mir fremd ist und ich nicht kenne. Oder zu Hause wird das verurteilt. Jemand trägt einen Schleier, also eine Frau trägt einen Schleier, ein Mann trägt eine Kippa. Sondern den Menschen, die Frau, die Menschin, die Person dahinter sehen. Ganz wichtig. Und dann so handeln. Und das Dritte ist, miteinander das zu unterbinden, wenn wir es bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Schule, in der Berufsbildung und am Arbeitsplatz wie auch im Privaten erleben. Und wenn wir als Individuum in allen Altersstufen das schon beginnen, früh, dann prägen wir die neue Generation auch anders. Das ist, ich glaube, das ist der einzige Ansatz, der wirklich etwas großflächige Veränderung bringt, über alle Bevölkerungsgruppierungen hinweg.
Ja, vielen Dank. Und mit diesem sehr guten Schlusswort kommen wir auch schon zum Ende von unserem spannenden Gespräch. Herzlichen Dank, Helena, noch einmal, dass du dich mit mir hingesetzt hast.
Es war mir eine große Freude und Ehre, Sina, und Amnesty International und dir großen Dank, dass ihr das am Zukunftstag möglich macht und diesem Tag eben doch diese Bedeutung gibt. Das finde ich wunderschön. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Das machen wir natürlich sehr gerne. Somit kommen wir auch schon zum Ende vom Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf Amnesty Talks.